ARD.
Der umstrittenste Satz der Woche, der kommt auch dieses Mal von Kanzler Friedrich Merz. Ich habe ein kleines Déjà-vu, ihr vielleicht auch, weil das geht ja jetzt schon ein bisschen länger so. Letzte Woche hat er von einem Problem im Stadtbild gesprochen, ohne zu erklären, was er damit eigentlich meint. Merz wurde heftig kritisiert. Diese Woche legt er nach.
Ich weiß nicht, ob Sie Kinder haben. Und wenn unter diesen Kindern Töchter sind, dann fragen Sie mal Ihre Töchter, was ich damit gemeint haben könnte. Ich vermute, Sie kriegen eine ziemlich klare und deutliche Antwort. Ich habe gar nichts zurückzulegen.
Ihr seid beim Berlin Code. Mein Name ist Sally Kaya. Wir zeichnen diese Folge am Freitagmittag auf. Und weil man ja Töchter fragen soll, mache ich das. Ich stelle meine Fragen an zwei Töchter. Nicht meine, aber sie sind Töchter. Kerstin Palzer ist heute mit im Studio. Hallo Kerstin.
Hallo.
Du beobachtest hier im Hauptstadtstudio die Union. Und Sarah Beham, unsere Expertin für Familienpolitik. Hi Sarah.
Hi.
Jetzt habt ihr ja gerade zu Anfang Friedrich Merz von der CDU gehört. Wir wollen heute aber in dieser Folge mal schauen, wie positioniert sich denn die CSU in dieser ganzen Stadtbilddebatte als kleinster, aber womöglich auch mächtigster Koalitionspartner. Aber erstmal müssen wir dazu kommen, zu Markus Söder, zu einer wichtigen Frage, die ich an Sarah stellen möchte. Du bist ja aus Bayern, also aus Söderland, so hätte er es wohl gern, dass man das so sagt. CSU-Chef Markus Söder ist ja hauptberuflich aber nicht Food-Influencer, wie vielleicht manche denken, sondern Ministerpräsident in Bayern und er postet gerade weniger Foodbilder. Was ist los, Sarah? Ist er in der Sinnkrise? Lässt er vielleicht Merz aber auch gerne die Aufmerksamkeit? Ich mache mir Sorgen.
Ganz ehrlich, ich habe jetzt hier den Insta-Account von Markus Söder vor mir und ich muss wirklich lange nach unten scrollen, bis ich zum letzten Schweinsbratenbild komme. War vor circa einer Woche und ja, vielleicht kann man das so interpretieren, dass doch die öffentliche Kritik, die es durchaus an ihm in letzter Zeit gab, sei es irgendwie too much grünen Bashing, aber auch Kritik an der Mütterrente und so weiter, dass das jetzt doch irgendwas bewirkt hat. Und ich höre ab und zu doch jetzt auch so die Frage, ist es die Politik, die wir verkörpern wollen als CSU? Es ist eine schmale Gratwanderung. Einerseits junge Leute zu erreichen auf Social Media, andererseits nicht ganz in die Lächerlichkeit irgendwie abzudriften.
Das war jetzt natürlich eine kleine Spaßfrage zum Anfang. Ansonsten ist ja diese Debatte um das Stadtbild auch sehr ernst, Kerstin. Wie positioniert sich denn die CSU in der ganzen Debatte?
Ja, also man kann fast ein bisschen überrascht sein, aber Söder stärkt tatsächlich Merz den Rücken. Das hatten wir in der Vergangenheit nicht immer so. Er bezeichnet alle Kritik an der Stadtbildäußerung von Merz als eine linke Kampagne und betont, dass das, was Friedrich Merz da gesagt hat, also insbesondere bevor er es in London klargestellt hat, dass er eben die ganz vielen Millionen Migranten, die hier ordentlich leben und arbeiten, nicht meint. Da sagt er Söder, das muss man benennen dürfen. Also er ist da schon auch sehr dicht an Merz dran und das finde ich schon bemerkenswert. Man kann vielleicht ein bisschen gucken, dass Söder immer schon betont hat, dass CSU-Land, Söderland, wie du gerade gesagt hast, dass die CSU eine Döner- und Leberkäs-Partei sei. Das hat er schon 2024 gesagt und dass man Deutsch-Türken mehr in die CSU integrieren müsse. Es gab sogar mal so einen Söder-Döner übrigens.
Söder-Kebab, oder? Hashtag Söder-Kebab?
Söder-Döner.
Söder-Döner.
Söder-Döner hat übrigens schlappe 3 Euro gekostet, waren also noch traumhafte Zeiten. Aber ich finde es tatsächlich politisch bemerkenswert, dass Söder hier dem Kanzler beispringt und ihn stärkt. Und das ist vielleicht für Merz auch ein Grund, warum er eben auch so darauf beharrt, dass er recht hat. Man könnte aber auch sagen, Söder hat einen echt guten Instinkt, was die Leute da draußen, wie er immer so schön sagt, denken. Und es gibt jetzt eine ganz aktuelle Umfrage und 63% der Deutschen sagen, dass Merz recht hat mit seinem Stadtbild, mit seiner Stadtbildäußerung. Vielleicht ist das auch ein Punkt für Söder, dass er sagt, okay, da unterstütze ich.
Mhm. Und vielleicht muss man dazu sagen, es war Markus Söder vor einiger Zeit, der in einem Interview in Bayern beim Merkur eben genau diese Stadtbildäußerung und Debatte ja losgetreten hat. Letztlich hat Merz das Wording aufgenommen.
Genau, und man könnte vielleicht sogar sagen, Söder ist ein bisschen beleidigt, dass damals der große Aufschrei in der Öffentlichkeit nicht kam, als er über das Stadtbild geredet hat, sondern ist erst jetzt so passiert, als der Kanzler es gemacht hat.
Ich finde es total bemerkenswert, weil eigentlich steht der Merz total im Fokus und immer kurz nachdem er was gesagt hat, kommt Söder dann um die Ecke, kommentiert es irgendwie. Er hat ja diese Woche auch nach Merz das hier gesagt, die AfD sei Putin-treu und wolle Minderheiten ausgrenzen.
Deswegen ist für uns ganz klar, dass die AfD nicht irgendein Wettbewerber ist, sondern der Systemfeind. Die AfD will den Platz, den die Union hat. Jeder, der meint, man könnte mit der AfD in irgendeiner Form zusammenarbeiten, der irrt sich. Die AfD will nur unseren Platz haben. Eine Zusammenarbeit mit der AfD würde am Ende die Union zerreißen.
Warum macht Söder das? Wie ordnet ihr das ein, Kerstin?
Ich glaube, dass Söder sich tatsächlich als das konservative Bollwerk gegen die AfD versteht. Also er will die Leute wieder oder in der CSU halten oder wieder zur CSU bringen, die zur AfD abgewandert sind. Das, so versteht er sich. Dafür macht er, wenn man so will, inhaltlich auch eine rechte Flanke auf und sagt aber gleichzeitig und betont, das ist eine rechtsextreme Kaderpartei. Er betont, dass die aus seiner Sicht Putin-treu sind, also Moskau-hörig. Und ich glaube, er versucht tatsächlich, eine rechte oder konservative Position im demokratischen Spektrum zu stärken. Und ich finde, das macht er gar nicht so schlecht.
Wobei, also ich frage mich, die Haltung ist ja nicht neu, ja. Das ist vielleicht auch eine Reaktion auf die teils von der Partei intern angestoßenen Debatte, wie umgehen, ne, mit der AfD, öffnen oder nicht, inwiefern. Die Haltung, keine Zusammenarbeit, die ist nicht neu. Die, finde ich, wurde jetzt einfach nochmal klar betont, nicht nur von Söder, eben auch von Merz. Eine richtige Strategie jetzt aber im Umgang, die erkenne ich ehrlich gesagt noch nicht. Und man muss auch bedenken, schaut man sich Umfragen an, auch die letzten, ne? Also die AfD hat zum Teil da eben die Union ja auch überholt.
Das stimmt. Und die Strategie, ich war am Montag im Konrad-Adenauer-Haus bei der Pressekonferenz und da wurde Merz das ja auch gefragt. Und er hat ja auch zugegeben, sie haben auf der Klausurtagung in Berlin im Grunewald nichts Neues tatsächlich entwickelt. Also sie wollen jetzt so eine Kampagne starten, dass man da, wo die CDU, wo die Union insgesamt, also sicherlich auch in Bayern im sogenannten Söderland, nicht mehr so präsent ist, dass man da eben Busse hinschickt und da eben sehr aktiv ist. Aber etwas Neues im Kampf gegen die AfD gibt es nicht, außer dass diese beiden wichtigen Männer in der Union, Söder und Merz, noch mal klar betont haben, mit ihnen persönlich wird es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben.
Spielt denn Social Media da auch eine Rolle? Weil die AfD ist stark über Social Media. Gibt es da vielleicht einen Ansatz, die AfD zu bekämpfen, wie er das ja sagt?
Ich finde, Kerstin, weil du das jetzt auch angesprochen hast, ne, mit Busse dahin schicken, präsent sein. Ja, Social Media, das war ganz, ganz lange eine Leerstelle, eine Lücke. Wer ist da reingegangen? Wer hat diesen Raum bespielt? Und man muss es dazu sagen, gut bespielt, ja, es war und ist die AfD. Markus Söder ist präsent. Jetzt kannst du davon halten, was du willst, gut oder schlecht. Es ist aber einfach eine Präsenz da von Markus Söder. Ob das schon ausreicht, ob das eine Strategie ist, setze ich ein Fragezeichen dran. Aber er tut etwas. Aber ne, ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Ja, Sarah, also ich finde, das schon wichtig, dass da jemand ist, wo mir ganz viele Abgeordnete drüben im Bundestag auch immer erzählen, wenn sie Schulklassen durch den Bundestag führen, da sind ja relativ oft Jugendliche im Bundestag, dann kennen diese jungen Menschen drei Politiker. Das erste ist Alice Weidel. Die zweite Politikerin ist Heidi Reicheneck von den Linken. Und der dritte, einzige Mann, ist Markus Söder, der übrigens gar nicht im Bundestag ist.
Ja.
Aber das finde ich schon auch krass, dass gerade auch bei jungen Leuten, der so eine Riesenprominenz hat, der hat 760.000 Follower bei Instagram, der hat nochmal 250.000 Follower bei TikTok. Also das ist schon quasi ein kleiner Star unter den Politikern bei Social Media. Und Habeck hat ihn ja mal für sein Wurstgefresse.
Fetischhaftes Wurstgefresse. Ich weiß auch nicht, ob Markus Söder das dazu verleitet hat, auch keine Würste mehr zu posten.
Nee, ich weiß es nicht. Das glaube ich nicht. Aber das ist wirklich... Ja, das kriegt man und das finden vielleicht auch gerade junge Leute irgendwie auch witzig. Hm. Und ich finde es aber legitim. Mein Gott, dann gucken die Leute, die das wollen, sich eben irgendwelche Wurst- oder Leberkäse- oder Braten-Videos an auf Instagram. Aber sie kriegen dann eben auch, und das hat er eben in der letzten Woche ganz klar auch auf Social Media veröffentlicht, eine ganz klare, messerscharfe Kritik an der AfD und seine Aussage, dass er mit denen nicht zusammenarbeitet. Und das, finde ich, ist ein legitimes Mittel 2025.
Würdest du sagen, Kerstin, dass Merz vor Söder zittern muss?
Nee, das glaube ich nicht. Also momentan nicht. Mhm. Aber gucken wir natürlich in die Zukunft. Also Söder ist, glaube ich, 11 Jahre jünger als Merz. Mhm. Und natürlich steht er immer noch in den Startlöchern und will Kanzler von Deutschland werden. Also so Könighaft, wie er sich ja auch in Bayern generiert, will der natürlich Kanzler von Deutschland werden. Das hat er ja auch im Sommerinterview schon angedeutet jetzt. Und dann wird er natürlich eine Herausforderung für Friedrich Merz. Und vielleicht wird ja tatsächlich mal ein Kanzler aus Deutschland, aus Bayern kommen.
Ich sehe das etwas anders. Ich würde eher sagen, ein Markus Söder muss vor Hendrik Wüst zittern. Ich gehe eher davon aus, dass sollte Merz irgendwie stolpern oder sollte seine Zeit vorbei sein, dass sich dann Hendrik Wüst, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, CDU, eher positioniert. Er bringt sich ja jetzt schon in Stellung und überholt zum Teil auch in Umfragen, Beliebtheitswerten und so weiter auch einen Markus Söder, dem nicht verziehen wurde, auch in der eigenen Partei, wie er sich damals im Wahlkampf bei der Kanzlerkandidatur mit Armin Laschet verhalten hat. Das nehmen ihm bis heute viele, viele Abgeordnete übel.
Was er ja geschafft hat, Söder, dass wirklich für viele Menschen er einfach die CSU ist, als wäre es so eine Ein-Mann-Partei. Kann er da jetzt aus professioneller Sicht wirklich so schalten und walten, wie er möchte? Weil den Eindruck kann man bekommen, wenn man sich nicht jeden Tag so wie ihr mit Politik beschäftigt.
Ja, den kann man aber auch bekommen, wenn man sich jeden Tag mit Politik beschäftigt. Also das ist schon eine One-Man-Show, diese CSU. Und das finden die natürlich nicht alle toll. Also gerade auch die Jüngeren in der CSU, die gucken da natürlich schon drauf. Die sehen zum Beispiel auch diese Stadtbild Debatte auch ein bisschen anders und sagen, hey, es ist uns wichtig, dass migrantische Leute schon auch mitgesehen werden, mit zum Stadtbild gehören. Und es gibt natürlich auch eine Kritik daran, dass Söder irgendwie schon auch zu einer gewissen Bierzelt-Rhetorik immer neigt, also selbst wenn er nicht im Bierzelt redet.
Die ihn vielleicht aber auch nahbarer macht, ne?
Genau, es macht ihn nahbarer. Mhm. Also was ich immer höre ist, ja, die finden das nicht gut und da sind wir wieder bei der Frage, könnte Söder Kanzler werden? Weil wenn er das will, wenn er Kanzler werden will, 2029, wäre ja dann bei der nächsten Legislaturperiode, dann müsste er sich natürlich jetzt dringend darum kümmern, dass wer wird meine Nachfolgerin? Wer wird mein Nachfolger? Mhm. Und da ist eben überhaupt niemand in Sicht. Man muss allerdings auch sagen, da bringt sich auch keiner so richtig in Stellung. Also ich habe schon das Gefühl, da grummelt es, gerade auch bei den Jüngeren. Wir haben das jetzt auch bei einer Veranstaltung der Jungen Union in Bayern in Aschaffenburg gemerkt. Da gibt es schon noch ein bisschen Ärger. Mhm. Und die Leute sagen, das ist nicht alles richtig und cool, was du machst. Aber es bringt sich erstens keiner in Stellung und es wird schon auch anerkannt, dass er, weil er einfach rhetorisch so begabt ist, weil er so ein Kommunikationsexperte ist, dass ihm momentan zumindest noch niemand in der CSU das Wasser reichen kann.
Die Frage ist halt auch, lässt er Leute neben sich groß werden oder eben bewusst nicht? Da hört man in der Tat auch so ein bisschen von den Jüngeren eben die Kritik. Die wünschen sich, dass da auch neben einem Markus Söder noch Platz ist, eben für andere. Und Aber klar, die CSU ist erstmal ein Machtapparat auf Markus Söder zentriert, fokussiert. Der hat ja auch die Leute um sich geschart, die zu ihm stehen. Da hörst du von denen eigentlich keine Kritik. Ja. Auch, ich finde, auch nicht im Hintergrund. Aber natürlich, weiß ich nicht, wenn du jetzt Anfang 30 bist oder noch jünger, natürlich wirst du dir und musst du dir auch eine CSU ohne Markus Söder vorstellen und dich da vielleicht auch jetzt schon positionieren, wenn wir auch beim Thema Generationengerechtigkeit sind. Ja, Markus Söder steht wie kein anderer für die Mütterrente. Der hat da Verhandlungsgeschick auch bewiesen, aber da setzen die Jungen schon auch ein Fragezeichen dran. Ist das wirklich generationengerecht und könnte man Markus Söders Verhandlungsgeschick nicht doch auch für andere Themen einbringen?
Genau, Sarah, da hast du recht. Und auch zum Beispiel diese klare Konfrontation gegen die Grünen, das wird natürlich innerhalb der CSU auch kritisch gesehen. Söder bleibt dabei, ne? Also ist nach wie vor quasi der Grünen-Schreck. Und das bedeutet aber natürlich, und das sehen viele Leute in der CSU, dass die Union auf Gedeih und Verderb, wenn ich das mal so formulieren darf, auf die Sozialdemokratie geworfen ist und es keinen anderen Koalitionspartner gibt. Und das wird natürlich schon diskutiert. Und da wird auch überlegt, also wenn wir einen Weg auf die Grünen zu finden wollten, dann müssten wir uns von Markus Söder trennen. Und das kann sich eben momentan wirklich noch niemand vorstellen.
Lass uns mal nochmal auf dieses Stadtbild, auf diese Debatte zurückkommen, vor allem auf die Kritik. Eine Kritik, die mir so in meiner Social-Media-Bubble immer wieder jetzt entgegenkam in den letzten Tagen, ist, dass jetzt Merz die Frauen angesprochen hat, die Töchter angesprochen hat und dann kritisiert wurde, ja, er macht ja gar nicht eigentlich so viel für Frauen. Stimmt das? Also ist es so, dass die Politik der CDU eigentlich gar nicht eine Politik ist, in der Frauen und Töchter unbedingt so wichtig sind? Oder ist das so ein bisschen vielleicht auch eine, man will so gegen ihn bashen, Kritik, dass man sich da was sucht? Oder ist da was dran?
Also im Wahlkampf, da gab es ja auch schon Demos gegen Merz und auch Frauen gegen Merz haben sich da ja gebildet. Also ist mir auch auf Social Media begegnet. Wenn ich jetzt schaue, wie hat er denn auch sein Kabinett, also seine Ministerinnen und Minister aufgestellt, dann sind da Frauen durchaus dabei. Das ist ziemlich gut verteilt. Im Koalitionsausschuss hingegen nicht 11 Köpfe, nur eine Frau, Bärbel Bas. So, was ich aber auch im Zuge dieser Stadtbilddebatte gehört habe, ist, klar, kannst du kritisieren, alles gut. Du musst halt jetzt aufpassen auf allen Seiten, dass du sozusagen die sogenannte bürgerliche Mitte, ja, nicht komplett, also dass die nicht gegeneinander aufprallt, dass nicht hier Gruppen gegen Gruppen, sondern wenn du wie ein Friedrich Merz, auch wie ein Markus Söder, wie ne, einige in der Bevölkerung ja auch sagen, die AfD klein halten willst, wenn das die Strategie ist, dann musst du an einem Strang ziehen. Und zwar alle.
Ja.
Also wir erinnern uns ja vielleicht, dass Merz schon mal gefragt worden ist, ob er was gegen Frauen hat. Und da hat er gesagt, ich habe selber eine. Und das hat er, glaube ich, auch für etliche Irritation gesorgt. Weil das vielleicht nicht die Legitimation für möglichst sachorientierten Feminismus in unserer Zeit ist. Ich glaube nicht, dass Merz auf dem Schirm hat, dass er maßgeblich dafür auch Kanzler ist, Frauen in hohe Positionen zu bringen. Also ich hatte schon das Gefühl, und dass das Kabinett paritätisch besetzt ist, ist auch der SPD zu verdanken und nicht der
Absolut.
Union. Aber was ich in allen Gesprächen, die ich in der letzten Woche geführt habe, immer wieder gehört habe, ist, dass die Leute in der Union sagen, das mit dem Stadtbild, das stimmt so. Und das wird uns überall in den Wahlkreisen erzählt. Und Frauen bestellen sich ständig ein Taxi und gehen eben nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr durch Deutschland. Und selbst wenn ich dann zum Beispiel sage, also ich fühle mich zumindest jetzt hier in Berlin-Mitte, ich gehe jetzt nicht durch den Park, das habe ich aber übrigens vor 20 Jahren auch nicht getan, dann wird immer gesagt, nee, das hat sich aber verändert und uns wird das überall erzählt. Und da habe ich schon das Gefühl, mir wurde auch von einem Abgeordneten der Union gesagt, da können Sie in der SPD genauso fragen, die sagen das genauso. Mhm. Also da ist schon tatsächlich eine ganz große Unterstützung in dieser Aussage, über die sich viele auch bei Social Media aufregen, aber ich glaube, die Union ist da, sich ziemlich sicher, dass sie das so meinen und so wollen. Das Einzige, was ich auch insbesondere auch von den Jüngeren in der Union höre, ist, dass sie sagen, diese Einordnung, die Merz jetzt in London gemacht hat, dass er die arbeitenden und ganz normal hier lebenden Menschen mit Migrationshintergrund, dass er die nicht meint, dass das zu spät kam. Das ist die einzige Kritik, die ich höre.
Er muss in seiner Rhetorik einfach auch aufpassen. Er ist jetzt Bundeskanzler und zwar für das gesamte Land. Und natürlich hörst du drauf, was der Kanzler sagt. Und dann musst du dich präzise ausdrücken und darfst nicht ganze Bevölkerungsgruppen hier, die das Land tragen, die es am Laufen halten, kannst du doch nicht alle über einen Kamm scheren, verletzen. Und so haben sich auch viele gefühlt. Also präzise der Ausdrucksweise. Merz ist nun mal nicht mehr der Opposition. Oppositionspolitiker, der jetzt eine Schlagzeile hier raushauen kann. Nee, wenn du ein Problem siehst, benenne es präzise, klar, verletze nicht und bring dann aber bitte auch die Lösung.
Auch wieder aufgebaut haben, das Land. Ne? Also ich als Enkelkind von Einwanderern, das hat mich natürlich auch getroffen, weil ich meine Großeltern vor Augen habe, wie hart die hier auch geschuftet haben. Aber ich habe noch eine Frage, über die muss ich ein bisschen selber lachen, weil ich sage hier die ganze Zeit, wir reden so viel über Söder und der ist überall und sein Gesicht und seine Worte überall. Und trotzdem tun wir es ja auch am Ende, weil er einfach auch so viel Stoff, über den man reden kann. Eine Frage, die ihm, glaube ich, gefallen würde: Würdet ihr sagen, dass Friedrich Merz was von Markus Söder lernen kann?
Ja, mei.
Kerstin,
das kannst du besser sagen. Also, ich sag jetzt mal, ja. Merz kann von Söder was lernen. Also, ich habe mal mir auch so ein paar Zitate durchgelesen und der Söder, der haut halt auch so Sätze raus wie, also da geht es logischerweise über Bayern, wir sind ehrlich gesagt ziemlich geil. Und nein, das ist natürlich für einen Kanzler zu viel, aber dieses Selbstbewusste, dieses auf einen Punkt bringen, ich finde den schon kommunikativ echt exzellent. Der haut Sätze raus und das finde ich richtig gut, Rechenzentren sind die Kornkammer unserer Zeit. Also dem fallen irgendwie, also vielleicht denkt er sich das auch am Abend vorher aus, das weiß ich nicht, aber er bringt Dinge wirklich gut auf den Punkt und da finde ich, ist Merz schlecht und ich stimme Sarah völlig zu. Merz krankt immer noch daran, dass er aus dem Bauch heraus so eine Aussage tätigt und vergisst, dass er Kanzler ist und dass er alle Menschen, auch die mit Migrationshintergrund, deine Großeltern, die hier dieses Land auch am Laufen halten und mit aufgebaut haben, da gebe ich dir recht, das vergisst er. Ja. Also in der Kommunikation, ja, da kann tatsächlich Friedrich Merz von Markus Söder was lernen.
Markus Söder ist schlagfertig, absolut, damit punktet er. Meinem Eindruck nach haben beide gelernt, voneinander vielleicht auch, ein Markus Söder auch aus der Vergangenheit.
Auf die das so bestätigen würden.
Moment, wenn sie gemeinsam, ne, gemeinsam an einem Strang ziehen, dass sie dann vielleicht doch mehr erreichen und sie sich nicht gegenseitig in den Rücken fallen sollten.
Also eine Männerfreundschaft wird das, glaube ich, nicht.
Nö, aber nach außen hin vielleicht auch nicht offensiv in den Rücken fallen. Ich glaube, das haben Sie jetzt verstanden. Schauen wir mal, ob und wie lange das hält.
So, und jetzt reicht es erstmal mit Markus Söder auch wieder. Wir warten auf neue Foodbilder. Ich bin dabei, eine neue Abkürzung zu lernen. Wer von euch weiß da draußen, was BMBFSF ist? J bedeutet, wofür ist das die Abkürzung? Ich muss mich selber hier nicht in eine peinliche Situation bringen, deswegen gebe ich die Frage gleich weiter an dich, Sarah. Das ist die Abkürzung für
Bundesministerium für Bildung, Frauen, Senioren, Familie und Jugend.
Damit bist du, Sarah, ein bisschen schneller als die Familienministerin Prien selbst, weil
die hat so reagiert, als sie ihr Haus das erste Mal vorstellen musste.
Ja.
BMBFSFJ.
Genau. Also wenn Sie sich's einfach machen wollen, dann sagen Sie Bildung und Familie.
Ich möchte es mir nicht einfach machen. Ich sag nochmal Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend. So, da ist quasi super. Jeder mit drin. Dankeschön. Ich habe es mir aufgeschrieben. Deswegen werden wir auch alle irgendwann damit zu tun haben. Und auch der Bundeskanzler betont ja immer wieder, ne, wie wichtig ihm diese Themen sind. Kinder, Töchter. Deshalb, was tut denn genau diese Bundesregierung für Kinderfamilien? Ich sag's jetzt nicht nochmal. Oder zum Beispiel auch für werdende Eltern, Sarah.
Also sie haben sich ziemlich viel vorgenommen, ja. Und im Koalitionsvertrag, da steht auch auf Seite 2 vorne drin, Familien stehen im Mittelpunkt. Karin Prien, die nennt ihr Ministerium mittlerweile, muss ich sagen, jetzt nach einigen Monaten auch Gesellschaftsministerium. Also sie weiß, da sind unfassbar viele Bereiche jetzt eben drinnen. Sie sieht da eine Chance drin, dass du diese verschiedenen Bereiche verknüpfst, weil ja alles irgendwie miteinander zu tun hat, zusammenhängt. Wenn du in einem Bereich was verbesserst, verbesserst du insgesamt das Leben für Familien, so zumindest der Plan. Ich sag vor allem in diesem neuen Zuschnitt, in diesem ja, XXXL-Ministerium, das kann Chancen bieten, das kann aber auch die Gefahr bergen, dass du eben einen oder mehrere Bereiche so ein bisschen hinter also runterfallen lässt.
Ja,
jetzt muss man bei Karin Prien dazu sagen, die war in Schleswig-Holstein davor Bildungsministerin auf Landesebene und kennt vor allem die Seite. Jetzt ist sie Bundesministerin und sieht eben vor allem den Bereich Bildung als Schlüssel an, damit du auch das Leben von Familien verbesserst, da was voranbringst. Also Stichwort Chancengerechtigkeit, Bildungsgerechtigkeit, da will sie ansetzen. Und also ich bin gespannt, denn auf Bundesebene eine Bundesbildungsministerin, so viel gestalten kannst du da gar nicht. Denn eine Karin Prien weiß auch, die Kompetenz bei der Bildung, die liegt in den Bundesländern. Mhm. Die können wirklich gestalten.
Ich bin mir relativ sicher, dass ganz viele Menschen von Karin Prien noch gar nicht so richtig gehört haben, ehrlich gesagt, wenn ich das mal so sagen darf. Weil man ja sie so wenig sieht. Hört, ist sie vielleicht einfach nicht so Showfrau, Social Media Guru wie Markus Söder, ich sag's jetzt nochmal. Oder wie schätzt ihr sie so ein, wenn man sie gar nicht kennt, wie würdet ihr sie beschreiben, Kerstin?
Also sie ist tatsächlich eher die Frau, die bis jetzt ja auch nicht so auf der großen politischen Bühne agiert hat. Und sie ist vom Typ her, sie ist quasi das genaue Gegenteil von Markus Söder. Also die ist auch uneitel. Markus Söder ist super eitel. Karin Prien ist wirklich fast auffällig uneitel. Die tritt auch vor die Kamera und das ist der dann auch völlig schnurz, wie die Haare liegen. Oder?
Irgendwie auch sympathisch.
Ja, also kann ja jeder für sich auch entscheiden. Ja. Und sie ist, glaube ich, eine sehr fleißige Frau. Sie ist in der Vergangenheit damit aufgefallen, dass sie Merz auch keineswegs immer nur nach dem Mund geredet hat, sondern da auch immer mal als seine Kritikerin aufgetreten ist, als sie noch in Schleswig-Holstein Bildungsministerin war. Und ich nehme ihr die Projekte, die sie da jetzt umsetzen will, die nehme ich ihr auch wirklich ab, weil sie auch mir gegenüber auch mal wirklich erklärt hat, dass sie zum Beispiel wirklich davon überzeugt ist, dass Social Media für Kinder eine Gefahr darstellt und dass sie da tatsächlich eine Regulierung will, dass sie beispielsweise möchte, dass es Altersbegrenzungen gibt unter 14, eventuell auf jeden Fall unter 16 sollen eben Kinder keinen Zugang haben zu Instagram, zu TikTok, zu Snapchat. Dafür hat sie eine Kommission jetzt eingesetzt und bis nächsten Sommer sollen die dann herausarbeiten, wie das überhaupt technisch funktionieren kann, wie man da Eltern einbindet und so. Aber sie sagt halt auch aus der Erfahrung, sie ist selber ja auch Mutter, wir würden ja im Analogen, im normalen Leben würden wir auch Kindern nicht den Zugang zu irgendwelchen Schnapsläden oder Bordellen geben. Und deswegen müssen wir Kinder vor Social Media schützen.
Wobei ja auch Social Media nicht immer nur schlecht ist, ne? Also man kommt ja auch auf Social Media mit Themen in Berührung, ohne sich aktiv darum kümmern zu müssen.
Ein Thema, was ich so fürs Familienministerium sehe, kann ich ja vielleicht an dieser Stelle auch mal sagen, ist Familienplanung und junge Menschen, die sich gerade dafür entscheiden, vielleicht denen es ein bisschen einfacher zu machen, sich für ein Kind zu entscheiden. Es gab einfach im vergangenen Jahr doppelt so viele 60. Geburtstage wie Geburten. Oder man kann sagen, halb so viele Geburten wie 60. Geburtstage. Das finde ich schon eine krasse Zahl. Wird da irgendwas passieren?
Das ist schon Wahnsinn. Ja. Alternde Bevölkerung, klar. Also um dieses Problem weiß diese Regierung, wissen alle. So, jetzt schauen wir mal konkret drauf. Natürlich will die Regierung, dass Menschen, die eine Familie gründen oder haben wollen, dass das auch funktioniert. Verlängert hat Karin Prien jetzt das Geld in Kitas fließt. Das war aber eigentlich vorher schon abzusehen. 4 Milliarden Euro in den nächsten 2 Jahren. Im Fokus die Sprachentwicklung von Kindern fördern, weil Sprache einfach Schlüssel ist. Wie genau? Muss man sehen. Großes Fragezeichen für mich auch noch. Von den Megamilliarden Schulden, die die Regierung aufgenommen hat, sollen auch Gelder in Schulen, in Kitas fließen. Tja, wie viel? Ich weiß es noch nicht. Anderes großes Schlagwort oder Versprechen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ja auch ganz wichtig, wenn man Kinder haben will. Wenn die Betreuung nicht gewährleistet ist, ist es für viele einfach schwierig. Das weiß Prien auch. Sie weiß aber auch, Frauen stecken oft in der Teilzeitfalle. Betreuungsplätze fehlen, all das will sie angehen. Wie genau, auch dazu habe ich jetzt noch nicht wirklich das konkrete Modell gehört. Was aber klar ist, ab nächstem Jahr gilt der stufenweise Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule. Und da bin ich wirklich gespannt, ob das gelingt, auch Stichwort Fachkräftemangel.
Was ist mit Väterurlaub? Das war ja eine Idee der Ampel. Jetzt ist ja eigentlich immer zu wenig Geld, glaube ich, im Haushalt da. Also Väterurlaub, ne, dass Väter nach der Geburt des Kindes einen 10-tägigen bezahlten Urlaub haben. Kommt das vielleicht?
Genau, nein. Also kann ich so sagen, ich habe das Ministerium auch danach gefragt. Das ist eine EU-Richtlinie und ich zitiere mal, was mir da geschrieben wurde. Und zwar, diese bezahlte Auszeit muss Deutschland nicht umsetzen nach eben dieser EU-Richtlinie, denn unter bestimmten Voraussetzungen sind eben Mitgliedstaaten wie Deutschland von dieser Verpflichtung befreit. Warum? Das Ministerium bezieht sich hier auf die Elternzeit. Können Väter ja auch nehmen, kleiner Einwurf, tun sie im Vergleich zu Frauen deutlich, deutlich weniger. Und das Ministerium bezieht sich auch auf das Elterngeld eben in Sachen Finanzen.
Also, dass es da auch keine Erhöhung geben wird beim Elterngeld? Also, ne, das wurde seit 2007,
seit
ich,
der
nicht
Einführung,
erhöht.
Exakt. Ja.
Also, man kriegt 1.800 Euro, viele bekommen weniger. Das Leben ist jetzt nicht gerade günstiger geworden, da gibt es auch nichts.
Naja, im Koalitionsvertrag steht das Ziel drinnen, dass sie was am Elterngeld ändern wollen, dass sie die Beträge, die Mindest- und Höchstbeträge eben ändern. Wir erinnern uns vielleicht alle noch, das unfassbar schlimme Wort Finanzierungsvorbehalt, ja, das waberte da immer durch, bedeutet ganz einfach, hat der Staat kein Geld, kommt das nicht. Und deswegen, ich wage mal die Prognose, Kerstin, ich weiß nicht, ob du es ähnlich siehst. Das ist ein schönes Ziel, da steht nicht, sie werden es erhöhen. Ich gehe davon aus, dass das Geld nicht ausreicht und dass es auch keine Erhöhung gibt.
Ich stimme Sarah leider zu.
Gut, dass wir jetzt über Karin Prien noch mal ein bisschen ausführlicher gesprochen haben, damit wir den Namen auch alle im Kopf haben. Weil da gibt es jetzt auch Gerüchte gerade, Kerstin. Was sind das für Gerüchte und was ist da dran?
Also tatsächlich wird Karin Prien gehandelt, gerüchteweise gehandelt, als aussichtsreiche Kandidatin für den Bundespräsidenten, die Bundespräsidentin dann natürlich. Das ist wichtig, weil sich tatsächlich die Parteien alle einig sind, dass das nächste Mal, wenn dieses Amt vergeben wird, dass es dann endlich mal eine Frau machen sollte. Das gab es nämlich in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht. Also eine Frau. Und die Gerüchte kamen dadurch auf, dass sie den jetzigen Bundespräsidenten Steinmeier begleitet hat bei einem Besuch, bei einer Reise nach Wien.
Aha.
Genau, die Einweihung der dortigen Botschaft. Und da war sie mit dabei.
Quasi wie eine Einarbeitung, oder was?
Ja, genau, so wie so eine Praktikantin ist sie da mitgelaufen und hat sich das schon mal angeguckt. Und weil das irgendwie nicht so ganz ganz erklärlich war, warum sie in ihrer Funktion als Familienministerin da momentan dabei ist, dachten dann einige, ah ja, also das wäre eine Frau, das passt auch vom Alter, die hat relativ viel Erfahrung und sie hat jüdische Wurzeln. Und auch das wäre in der ganzen Antisemitismus-Debatte, die wir momentan in Deutschland haben, natürlich auch so ein Zeichen, wo sie vielleicht wirklich eine ganz gute Wahl wäre. Aber ich betone,
Gerüchte.
Es sind Gerüchte.
Gerüchte, und schauen wir mal, ob Bayern da nicht doch auch noch mal ein Wörtchen mitspricht bei der Besetzung. Da gab es auch in der letzten Zeit viele, viele Spekulationen, ob es vielleicht nicht doch auch eine bayerische Frau werden könnte.
Und mit dieser Gerüchteküche verabschieden sich jetzt hier drei Töchter. Schön, dass ihr da wart. Dankeschön, Kerstin. Dankeschön, Sarah.
Gern.
Sehr gerne.
Danke, dass ihr dabei wart beim Berlin-Code, dem Politik-Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Und wenn ihr schon dabei seid, gerade Podcasts zu hören und weiterhören wollt, dann haben wir hier noch einen Podcast-Tipp für euch. Und da switchen wir mal rüber nach Amerika. Es ist ja zurzeit so, dass US-Präsident Trump fast täglich eigentlich seine Haltung gegenüber der Ukraine verändert. Mehr unterstützen, doch nicht unterstützen. Und den Überblick behalten könnt ihr mit dem Podcast Streitkräfte und Strategien, in dem Experten die Lage einschätzen. Gibt's immer dienstags und freitags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Sally Kaya. Nächste Woche ist Linda Zervakis wieder für euch da.